Ja, heute die Predigt steht, den Text habt ihr schon gehört, in Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Und ich bin ja schon seit vielen Jahren leidenschaftlicher Eishockey-Fan. Ihr habt ja hier in Farmsen auch eine Eishockey-Mannschaft, aber mein Herz schlägt für eine Mannschaft, die habe ich, als ich Austauschschüler war in der 11. Klasse, da war ich in den USA für ein Jahr im Bundesstaat Minnesota. Den kennen jetzt nicht so viele, ist nicht so bekannt, aber das ist ein Bundesstaat, der ja bekannt dafür ist, dass die Menschen Eishockey lieben. Und da habe ich mich dann anstecken lassen und besonders auch für die Profimannschaft dort begeistern lassen und ja, bin ein richtiger Fan geworden. Und ich habe mir dann in der Zeit auch viele T-Shirts, ein Trikot, Mützen, alle möglichen Fanartikel gekauft und ja, war wirklich begeisterter Fan von dieser Mannschaft. Und diese Mannschaft hat auch wie jede Mannschaft ein Logo, also so ein Symbol. Und das, na, als ich das gesehen habe, das ist so ungefähr so ein ähnlich wie ein Dreieck geformt. Und da auf dem Logo sieht man so Bäume, so Umrisse von Bäumen und einen Fluss im Vordergrund. Und hinten ist so ja eine Sonne mit so ein paar Wolken davor. Also und die Mannschaft heißt auch entsprechend, dass die heißen Minnesota Wild, also die zu Englisch die Wildnis. Und das bildet eben dieses Logo auch ab, so ein bisschen die Wildnis, die man da sehen kann, den Wald, den Fluss und einfach ja ein schönes Bild. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und bin ja habe auch mein Fan-Dasein mit nach Deutschland genommen und natürlich haben das auch meine Freunde mitbekommen. Und dann saßen wir da einmal so und ich hatte vielleicht gerade dann das T-Shirt an oder sie haben auf jeden Fall dieses Logo gesehen und dann haben wir so drüber gesprochen, was man darauf alles sehen kann auf diesem Logo. Und dann sagte einer meiner Freunde auf einmal, ja, und irgendwie ist das da, ist das ein Bär oder ist das irgendwie eine Wildkatze oder was ist das eigentlich für ein Tier? Und ich habe im ersten Moment gedacht, die wollen mich veräppeln. Was für ein Tier? Und ich habe dann erstmal gedacht, das ist ja nur ein Scherz und habe gesagt, ja, vielleicht da hinter den Bäumen versteckt sich irgendwo ein Bär oder... Und dann haben die mich angeguckt und gesagt, hä, willst du uns jetzt veräppeln? Siehst du das nicht? Und dann kamen wir da drauf und das war wirklich wie Schuppen von den Augen, haben sie mich darauf hingewiesen, dass dieses vermeintlich dreieckförmige Logo eigentlich ja, ungefähr wie vielleicht so der Kopf von einem Bär oder von irgendeinem Wildtier abbildet. Und ich war schon Monate, vielleicht ja über ein Jahr Fan von dieser Mannschaft gewesen und ich habe dieses Logo immer und immer wieder gesehen, aber ich habe es nicht erkannt, dass das ganze Logo ja so einen Bärenkopf vielleicht abbildet. Ich habe den Wald gesehen, ich habe den Fluss, die Sonne gesehen, aber ich habe nicht erkannt, dass das ganze Logo auch ein Bärenkopf ist. Ich brauchte also jemanden, der mich darauf hinweist, etwas, was eigentlich deutlich sichtbar sein sollte. Aber ich habe es einfach nicht erkannt. Ich brauchte Hilfe, um das zu sehen. Und ich glaube, dass wir heute in dem Bibeltext, den wir uns gemeinsam anschauen wollen, auch das gleiche Prinzip sehen können, dass wir als Menschen jemanden, dass wir Gott brauchen, der uns die Augen öffnet, um zu erkennen, wer Jesus wirklich ist. Dass Jesus der wahre Retter ist, dass Jesus der König ist. Und wenn wir das sehen können, wenn wir damit konfrontiert werden sozusagen, dann gibt es bei den Menschen immer zwei Reaktionen. Und auch die sehen wir in diesem Text ganz deutlich. Es gibt die Ablehnung und es gibt die Anbetung von Jesus. Das ja, wollen wir uns gemeinsam anschauen in Matthäus 2 bei dem Besuch der Weisen bei Jesus. Aber zunächst mal diese Geschichte befindet sich ja in einem Kontext bei Matthäus in den ersten vier Kapiteln. Das ist so der Abschnitt, wo Matthäus erst einmal dem Leser deutlich machen möchte, wer ist eigentlich dieser Jesus? Und woher kommt er? Was ist das für ein Mensch, dieser Jesus? Wer ist er? Und ganz am Anfang, da präsentiert er erstmal den Stammbaum Jesu. Und wenn man den mal so durchliest, ist der vielleicht für den einen oder anderen langweilig, einfach nur eine Liste von Namen, die zum Teil schwer auszusprechen sind. Aber Matthäus ist das ganz wichtig, weil er deutlich machen möchte, hey, dieser Jesus, der ist ein Nachkomme von König David, einer ganz besonderen Person im Alten Testament. Und dann im nächsten Abschnitt erzählt er uns davon, dass Jesus nicht einfach so irgendwie auf die Welt gekommen ist, sondern dass er von einer Jungfrau geboren wurde, also eine übernatürliche Geburt. Und dann, in dem Abschnitt, der dann folgt, das ist der, den wir uns heute anschauen, da macht er deutlich, und dieser Jesus, der von David abstammt, der von einer Jungfrau geboren wurde, das ist der versprochene Retter. Der, der im Alten Testament hunderte Jahre vorher angekündigt wurde und von dem schon erzählt wurde, das ist dieser Jesus, der hier geboren wurde. Und wenn wir dann genauer auf den Text schauen, dann sehen wir gleich im ersten Vers, da heißt es ja, dass da so Weise kommen aus dem Morgenland oder aus dem Osten, heißt es da. Und diese Weisen, das sind eigentlich Sterndeuter oder ja Astrologen, das sind Magier vielleicht. Und die kommen aus einem Gebiet, heute vielleicht so der Irak, Iran, diese Gegend. Manche vermuten, dass sie aus Babylon kamen. Eine Stadt, die auch, wie man bei Daniel nachlesen kann, solche Traumdeuter, solche Magier, solche Sterndeuter hatten. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum sie überhaupt das mitbekommen haben, warum sie überhaupt wussten, dass es da so einen angekündigten Retter geben soll. Weil sie das, wenn man nachliest im Daniel, der Prophet Daniel, da kann man sehen, dass damals eine große Zahl von Juden war in Babylon im Exil. Und die haben sicherlich dann auch einiges dort gelassen und vielleicht auch darüber wussten die Babylonier, okay, da wird es jemanden geben. Da ist doch irgendjemand angekündigt worden. Aber für unser Verständnis ist es jetzt nicht entscheidend, kamen sie jetzt aus der oder der Ecke, wo genau war das jetzt? Ich glaube, das, was Matthäus uns deutlich machen möchte, ist, die Leute, die hier ankommen, diese Weisen, das waren keine Juden. Die gehörten nicht zum jüdischen Volk. Und sie kommen an einen Ort nach Jerusalem, das ist das Zentrum des jüdischen Glaubens. Das ist der Ort, wo der Tempel stand, wo die Gegenwart Gottes erlebbar war. Und das ist so ein ganz starker Kontrast erstmal, dass er sagt, die kommen nach Jerusalem, da wo die Leute eigentlich sich freuen müssten, dass Jesus geboren wurde. Aber es sind nicht die Juden, die sich freuen, sondern es sind eine Gruppe von Weisen, eine Gruppe von Sterndeutern aus einem ganz fremden Land. Leute, die die Juden als Feinde wahrgenommen hätten. Und dann kommen sie an und in Vers 2 sprechen sie dann mit Herodes, dem König der Juden, und sie fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? Also neugeboren, nicht wie Herodes, der wurde von den Römern einfach eingesetzt, wie so eine Marionette, dass er den Willen der Römer tut, die das Land besetzt hielten. Stattdessen sagt er, da gibt es jemanden, der wurde geboren und aufgrund seiner Geburt ist er der wahre König. Und das, dieses Bild von Jesus als König, das ist bei Matthäus immer wieder zu finden. Am Palmsonntag, in der Woche vor Ostern, erinnern wir uns daran, dass Jesus nach Jerusalem eingezogen ist, wie ein König. Es heißt dann in Matthäus 25, dass er auf dem Thron sitzen wird und die Nationen richten wird wie ein König. Pilatus, vor dem er angeklagt wird, nennt ihn ein König. Und dann die Soldaten, die machen sich über Jesus lustig, ne, und setzen ihm eine Dornenkrone auf und werfen sich vor ihm nieder, machen sich darüber lustig, dass er meint, ein König zu sein. Und auch später sagen die Leute, wenn du ein König bist, wenn du irgendwelche Macht hast, dann rette dich doch selbst. Aber ganz am Ende von Matthäus dann sagt Jesus, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich bin der wahre Herrschende, der Regierende. Und jetzt kommen diese Weisen und sagen, dieser Jesus, das ist ein König, ein Herrscher. Und sie fallen vor ihm nieder, sie wollen vor ihm niederfallen, sie wollen ihn anbeten, sie wollen ihm Respekt zollen. Und dann sehen wir ab Vers 3 die Reaktion von Herodes und anderen Leuten in Jerusalem. Und die sind einfach erstmal erschrocken darüber. Sie erschraken, heißt es hier. Und das war verständlich, wenn man sich das überlegt. Herodes, der König, der hat sich gedacht, wenn hier irgendjemand König wird, dann sollte das doch mein Sohn sein oder mein Nachfolger. Aber er ist erschrocken, weil da war kein Sohn. Seine Frau war nicht schwanger, sie hatte kein Kind geboren. Und ganz Jerusalem mit ihm, heißt es dann, erschrickt mit ihm. Also wahrscheinlich waren das auch andere Leute, die mit Herodes regiert haben. die mit Herodes eingesetzt wurden von den Römern. Und wieder dieser Kontrast, die einen, die kommen und sagen, wir wollen ihn anbeten, wir wollen ihm Respekt zollen. Und die anderen, die erschraken und sich vielleicht fürchten, was das sein könnte, verwundert sind. Und dann in Vers 4 ruft Herodes dann alle zusammen, die obersten Priester, die Schriftgelehrten, also einfach die Experten. Sagt, hey, ihr müsst doch wissen, wo dieser König geboren sein soll. Wenn der Retter von Israel hier ist, der König der Juden, dann müsstet ihr das doch wissen. Wo soll der geboren sein? Und dann in Vers 5 kommt sofort die Antwort. Also damals gab es ganz klar die Erwartung, wo der Messias, der Retter, geboren werden sollte. Da gab es keine verschiedenen Meinungen, sondern es gab einen Konsens, das sieht man auch an anderen Bibelstellen, das klar war. Der kommt aus Bethlehem natürlich. Das sagen sie ihm dann auch und zitieren aus dem Alten Testament einen Vers, den ich euch gerne vorlesen möchte, aus dem Propheten Micha. Micha 5, Vers 1. Da heißt es, und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Also da steht das, hunderte Jahre vorher angekündigt, dass da jemand kommen wird. Und nicht einfach irgendjemand, sondern wo es heißt, der von Ewigkeit her schon war. Also nicht ein Mensch wie du und wie ich, sondern eine Beschreibung, die eigentlich nur auf Gott zutrifft, der von Ewigkeit her war. Also die Meinung war klar, es muss in Bethlehem geschehen. Und dann in Vers 7 können wir sehen, dass Herodes schon anfängt, seine miesen und gemeinen Pläne zu schmieden. In Vers 16 nämlich dann, das ist dann der darauffolgende Text, wird man sehen, Herodes hatte nämlich schon ganz klar sich einen Plan überlegt. Er will diesen König umbringen. Er will nicht, dass da irgendjemand kommt und ihm seine Macht streitig macht. Wenn da irgendein Kind geboren wurde, dann muss das beseitigt werden. Er hat sich bedroht gefühlt in seinem Einfluss, in seiner Macht. Und dann erzählt er in Vers 8 diesen Weisen, hey, forscht mal, wo genau dieses Kind geboren wurde, wer das genau ist, und dann sagt mir Bescheid, weil ich will ihn auch anbeten. Also Herodes, und das kann man auch in anderen Geschichtsbüchern sozusagen nachlesen, dass Herodes jemand war, der oft heimliche Machenschaften hatte, der alles bereit war zu tun, um seine Macht zu sichern. Und das sieht man hier auch. Er lügt die Weisen an, er schmiedet Pläne, um diesen König umbringen zu lassen. Vers 9, dann ziehen sie weiter und dann taucht wieder dieser Stern auf. Ungefähr von Jerusalem nach Bethlehem sind es circa 8 Kilometer. Also ja, keine kleine Strecke, aber im Vergleich zu den Hunderten von Kilometern, die sie bisher gereist waren, nur noch ein kleiner Weg. Und dann taucht wieder dieser Stern auf. Und dieser Stern, ja, der hat schon viele Menschen beschäftigt. Da gab es schon viele Spekulationen, wie kann das eigentlich sein? Also der taucht da irgendwo auf und die sehen den. Und dann reisen sie ganz weit und jetzt taucht er da wieder auf und geht vor ihnen her und bleibt dann über einem bestimmten Haus stehen. Und ja, wenn man sich überlegt, ein Stern, die oftmals ungefähr 1000-mal so groß sind wie die Erde. Wie kann das sein, dass der sich genau so bewegt und dann über einem Haus stehen bleibt? Und ich glaube, es lohnt sich nicht, dass wir jetzt darüber sehr lange spekulieren, aber ich habe, ja, als ich mich im Studium damit auseinandergesetzt habe, eine Erklärung gehört, die ja fand ich plausibel, die möchte ich euch gerne einmal mitgeben, zum Nachdenken vielleicht. Und zwar damals in der antiken Zeit haben die Menschen oft Sterne und Himmelskörper, aber auch Engel gleich gesehen. Also Himmelskörper, Sterne, aber auch die Engel gehörten für die alle so zu dieser himmlischen Welt. Und das ist ganz interessant, wenn wir in der Bibel sehen, dass ein Engel in Matthäus 28, Vers 3 wie ein Blitz beschrieben wird. Die bekannte Geschichte von den Hirten auf dem Feld, wo der Engel erscheint und dann ein Licht um die Hirten ist. Und auch in der Offenbarung sehen wir Engel, die als ganz hell leuchtend beschrieben werden. Und es gibt eine Kinderbibel, die beschreibt Engel auch als mächtige Krieger des Lichts. Und so, weiß ich nicht, finde ich es zumindest eine plausible Erklärung, dass es sein könnte, dass Gott einen Engel zu diesen Weisen geschickt hat, der ihnen dann wie ein hellleuchtender Stern erschienen ist, den Weg gewiesen hat und dann über diesem Haus stehen blieb und ja, sie das sehen konnten. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein enorm wichtiges Ding ist. Also auch Gott kann das natürlich auch anders gemacht haben. Auch ein Stern, den er so bewegt, dass die Weisen sehen können, wo Jesus dann zu finden war. Also es ist kein Hauptthema, es ist kein Punkt, glaube ich, wo es sich lohnt, zu viel Zeit mit zu verbringen. Aber ich dachte, ich gebe euch einfach mal dies als kleine Gedankenanregung mit. Und dann gehen sie in dieses Haus oder dann sehen sie diesen Stern und freuen sich, wie es heißt in Vers 10. Sie gehen rein und endlich sehen sie dieses Kind. Jesus, der bei Maria zu finden ist, und dann fallen sie nieder und beten ihn an. Also genau das, was sie vorhatten. Sie wollen diesen König finden, sie wollen ihn anbeten, sie wollen ihm Respekt zollen. Ganz anders als die Juden, die sich überhaupt nicht dafür interessiert haben, oder Herodes, der ihn umbringen wollte. Und dann bringen sie ihm ihre Geschenke. Deswegen heißt es ja auch oft diese heiligen drei Könige, weil hier drei Geschenke genannt werden. Aber Matthäus sagt uns gar nicht, waren das jetzt 3, 5, 8? Ich glaube nicht, dass es entscheidend ist. Aber sie bringen ihm Geschenke, Gold, was für Reichtum steht, damals wie auch heute. Sie bringen ihm Weihrauch, das war ein sehr teures Gewürz aus dem arabischen Raum. Und sie bringen ihm Myrrhe, ein Öl, was zur Salbung bei besonderen Anlässen oder auch für Anbetung gebraucht wurde. Das Besondere hier ist, dass das alles keine normalen Sachen sind, die jetzt so die normale jüdische Familie im Regal stehen hatte. Das waren alles extrem kostbare und besondere Geschenke, die sie ihm hier bringen. Und damit wird deutlich, diesen Weisen war die Geburt von Jesus unglaublich wichtig. Sie brachten ihm das Beste, was sie hatten. Und diese Geschenke stehen so für Unterwerfung, für Treue, dass sie sagen, wir wollen dir dienen, König. Und den ein oder anderen Leser damals erinnert das vielleicht auch an die Geschichte aus dem Alten Testament. Da gibt es den König Salomo. Der war bekannt dafür, dass er unglaublich weise war und reich war. Und da gibt es in 1. Könige 10 eine Geschichte, wo eine Königin kommt, die Königin von Saba. Das war Äthiopien, heute ist das Gebiet. Und sie kommt und sie bringt Salomo ihre Geschenke, sie bringt ihm Gewürze und Gold. Und sie will ihm einfach sagen, will einfach anerkennen, dass dieser Salomo unglaublich weise und ein ganz besonderer König ist. Und auch in Psalm 72, in den Versen 10 und 11, da heißt es, dass eines Tages die Könige kommen werden, um dem König der Juden Geschenke zu bringen. Und dass alle Könige sich vor ihm niederwerfen werden. Und bei Matthäus, der ist so ein Autor, dem es ganz wichtig, immer wieder zu zeigen, das, was im Alten Testament angekündigt wurde, das ist in Jesus erfüllt worden. Dieser König, von dem gesprochen wurde, von dem sich andere niederwerfen werden, das ist Jesus. Und er ist noch größer, noch weiser als Salomo. Und zum Abschluss dieser Geschichte werden dann die Weisen wieder auf übernatürliche Weise, in diesem Fall durch einen Traum, werden sie angewiesen, nicht auf dem Weg zurückzugehen, dass Herodes nicht herausfinden kann, wo Jesus geboren wurde. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn man sich so einen Text anschaut mit vielen interessanten Beobachtungen, was hat das jetzt mit mir zu tun? Was hat das jetzt mit meinem Leben heute zu tun? Und ich möchte euch dazu zwei Dinge mitgeben, die ich glaube, dieser Text damals wie auch heute uns lehrt. Und das erste ist, dass Gott uns die Augen für seine Wahrheit öffnen muss. Also Gott muss uns die Augen für seine Wahrheit öffnen. In Matthäus 11, Vers 25 sagt Jesus, dass man nur das sehen kann, was Gott einem offenbart. Und wir haben hier gesehen, die Juden, Herodes und diese Gelehrten, die sich eigentlich auskannten mit dem ganzen Thema, die haben es nicht erkannt, die haben es nicht gesehen. Aber diese Heiden, denen wurde das gezeigt, ob ein Engel, ein Stern und dann durch einen Traum, sie wurden von Gott geleitet, ihnen wurde das deutlich gemacht, was sie tun sollen. Und hier ist sichtbar wieder, wie Gott eingreift, wie Gott in die Geschichte eingreift, wie Gott Menschen leitet. Und das hat er bei den einen Menschen getan, bei den anderen nicht. Und es hatte nichts damit zu tun, dass die Weisen vielleicht besonders klug waren, dass die besonders aufmerksam waren. Und Herodes, der war einfach nicht aufmerksam genug, vielleicht nicht gebildet genug. Das hat alles hiermit nichts zu tun, sondern das, was hier deutlich wird, ist, dass Gott einem die Augen öffnen muss. Weil als Menschen, wenn wir in der Bibel schauen, wird deutlich, wir sind eigentlich von uns aus geistlich gesprochen. Für die geistlichen Dinge sind wir tot, sagt die Bibel. Wir können das nicht erkennen, wir können das nicht sehen. Von uns aus. Aber wenn Gott eingreift, wenn Gott zu uns spricht, wenn Gott uns die Augen öffnet, dann können wir sehen, dann können wir erkennen, wer Jesus wirklich ist. So wie in der Geschichte, die ich eingangs erzählt habe, von diesem Logo, was ich Monate angeguckt habe und es einfach nicht gesehen habe. Aber ich habe dann jemanden gehabt, der mich darauf hingedeutet hat. Und dann konnte ich auf einmal erkennen, dass es da, ja, dass da mehr zu sehen ist. Und genauso ist das auch bei Gott, dass wir manchmal Dinge vor Augen haben und es einfach nicht sehen können. Gott muss eingreifen. Und das Schöne ist ja, wenn wir sehen, im ersten Jahrhundert, wo sich diese Geschichte abspielt, da haben einige Juden haben die Augen geöffnet bekommen. Und sie haben das weitererzählt, sie haben das weitergegeben anderen Menschen in ihrem Leben, vielleicht Freunden, Familie. Und sie haben das weitergegeben und weitergegeben. Und irgendwann gab es Menschen wie Paulus, der sich auf den Weg gemacht hat und diese frohe Botschaft weitergesagt hat, bis über hunderte Jahre hinweg, über ja wahrscheinlich Hunderttausende, vielleicht Millionen von Menschen, diese Botschaft dann auch hier bei uns gelandet ist. In unserer Zeit, in deinem Leben, dass in deinem Leben jemand war. Wenn du daran glaubst, dass dir jemand gesagt hat, Jesus Christus ist der Retter, der gekommen ist und der für dich am Kreuz gestorben ist. Und das ist ja einfach immer wieder ein Grund zur Freude, dass wir sehen können, Gott ist gnädig. Gott ist ein Gott der Liebe, der nicht sagt, ihr Menschen, ihr wolltet mit mir nichts zu tun haben und jetzt will ich mit euch nichts mehr zu tun haben. Sondern in dieser Geschichte können wir sehen, Gott ruft Menschen aus allen möglichen Ländern, aus allen Völkern der Welt und wir dürfen dieses Evangelium, diese Botschaft weitersagen. In der Offenbarung wird uns ein Einblick dafür gegeben, was im Himmel sein wird. Und da heißt es, da werden Menschen aus allen Völkern, aus allen Sprachen werden dort sein und Gott anbeten. Und der einzige Weg dorthin ist, wie Paulus im Römerbrief beschreibt, ist, wenn wir diese Botschaft weitersagen. Das hat Gott sozusagen als Werkzeug ausgewählt, dass wir, die wir hier mit Christus unterwegs sind, die wir ihm nachfolgen, dass wir seine Werkzeuge sein können, um diese Botschaft weiterzusagen. Warum wir Weihnachten feiern, warum die Adventszeit eigentlich eine Freudenszeit ist. Warum das keine Stresszeit sein muss, sondern eine Zeit der Freude und der Besinnlichkeit. Ja, dazu möchte ich euch einladen. Und ja, ich weiß, es ist manchmal schwer, aber denkt dran, es liegt nicht daran, welche Argumente du vielleicht bringst oder wie gut du die Geschichte erzählst. Das ist nicht entscheidend. Herodes und die anderen Juden, die hatten alles auf dem Silbertablett serviert bekommen. Es ist entscheidend, dass Gott eingreift. Aber wir dürfen einfach Botschafterinnen und Botschafter sein, um diese Botschaft weiterzugeben. Also Gott muss die Herzen öffnen, Gott muss eingreifen. Und das Zweite ist, dass es dann auf Jesus gibt es nur zwei Reaktionen. Es gibt Ablehnung und es gibt Anbetung. Und ich habe euch immer wieder darauf hingewiesen, diesen Kontrast in dieser Geschichte, den Matthäus uns, glaube ich, ganz deutlich machen möchte. Dass es Menschen gibt, die Jesus, ja, die von ihm hören, die sich von ihm begeistern lassen und die an diese Botschaft glauben und dann ihm anbeten und ja, ihr Leben ihm hingeben, so wie diese Weisen in Vers 2, in Vers 11. Dann sehen wir aber auch die Menschen, die das nicht interessiert, die das kalt lässt, die anstatt mitzugehen mit den Weisen, um diesen neuen König anzubeten, bleiben sie in Jerusalem, interessiert sie nicht. Und später werden wir das Bei Matthäus kann man das immer wieder sehen, dass die Menschen Jesus ablehnen, dass sie seinem Anspruch ablehnen und ihn letztendlich dann ja versuchen umzubringen, und das gelingt ihnen ja dann auch. Und Jesus erzählt auch im Matthäus-Evangelium immer wieder Gleichnisse, und immer wieder deuten diese Gleichnisse darauf hin, dass er kommt und dass Menschen, die Juden, hören seine Botschaft, seinen Anspruch, dass er der Retter ist, und sie lehnen ihn ab. Und dann sagt er, ja, und jetzt geht diese Botschaft an die Heiden, an die Nichtjuden. Wir sehen das bei Johannes dem Täufer, der ankommt und sagt, hey, es ist nicht entscheidend, ob du jetzt als Jude geboren bist oder wer deine Eltern sind, wo du herkommst. Das Entscheidende ist, ob du Jesus glaubst, ob du daran glaubst, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist und Buße tust. Also wir sehen Herodes, wir sehen, dass es nicht daran liegt, dass er das Wissen nicht hatte. Wir sehen, dass es daran liegt, dass er ja Unglauben hatte, dass er das nicht akzeptieren wollte. Und ich glaube, dass das auch heute bei uns genauso der Fall ist, bei uns Menschen, dass wir, ja, dass wir diese Botschaft hören und sie ablehnen. Ich kenne euch nicht persönlich, deswegen weiß ich nicht, wer von euch sagt, ich glaube an diese Botschaft. Aber es gibt immer Menschen, und es gibt sehr viele Menschen, die hören diese Botschaft von Jesus, der gekommen ist, um Menschen zu retten. Jesus, der als König gekommen ist, und sagen, ist mir egal. Ist mir doch völlig wurscht. Aber ich glaube auch, als Christen, wenn du ein Christ bist, dann kann uns das auch passieren, dass wir ja vielleicht so ein bisschen abgestumpft für diese Botschaft sind. Gerade in der Weihnachtszeit, gerade in der Adventszeit, wo man ja viel davon hört, Weihnachten, Advent. Und wir sagen, ach komm, so oft schon gehört, so oft schon gefeiert, ist doch irgendwie nichts Besonderes mehr, oder? Wir lassen uns vielleicht auch ablenken von dem, was wir ja in der Adventszeit leben, diese Geschäftigkeit, dass wir uns nur noch auf die Geschenke vielleicht konzentrieren. Was muss ich noch besorgen? Was muss ich noch erledigen? Aber ich finde es auch schade, wenn wir ja als Christen uns ja davon ablenken lassen, wenn wir darauf schauen, okay, an Weihnachten, da geht es vielleicht um den Weihnachtsmann, weil uns vielleicht die Botschaft von Jesus langweilt oder wir abgestumpft sind. Aber lasst uns ja wieder ganz besonders in dieser Zeit uns bewusst machen, was es heißt, dass Jesus gekommen ist, dass Jesus der Retter ist, dass Jesus der ist, um den es sich an Weihnachten dreht. All die anderen Dinge sind nicht immer schlecht. Man kann schöne Traditionen haben und sich Geschenke machen, das ist alles nichts Schlechtes. Aber es soll uns nicht ablenken von dem, um den es wirklich geht, Jesus Christus. Der König, der geboren wurde. Und das Problem, was wir auch gesehen haben bei Herodes, dass er den König nicht akzeptieren wollte, dass er sagte, ich bin doch der König. Ich glaube, dass das auch ein Problem ist, was wir haben und auch als Christen damit ja zu kämpfen haben. Ist, dass Jesus kommt und sagt, ich bin der König, ich will regieren über dein Leben. Ich weiß, was für dich gut und schlecht ist. Aber wenn wir das mal so am Vater unser festmachen, dem bekannten Gebet, was Jesus uns gelehrt hat, wo er sagt, ne, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Aber ich glaube, also mir geht das zumindest so, und ich vermute dem einen oder anderen auch, dass wir oftmals eher nach dem Motto leben, mein Reich komme und mein Wille geschehe. Ich will mir nicht von irgend so einem Jesus reinreden lassen. Ich will selber bestimmen können, was ich brauche, was gut für mich ist. Ich will keinen anderen König in meinem Leben. Ich will selber der sein, der alles bestimmt. Ich glaube, dass das genauso für Christen eine Herausforderung ist, wie für Nichtchristen. So wie Herodes herausgefordert wurde. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wo du vielleicht herausgefordert bist. Wo du keine Lust hast, dass dir Jesus in dein Leben reinredet. Oder vielleicht jetzt zur Weihnachtszeit, dass du dich ablenken lässt von anderen Dingen. Dass so viel zu tun ist und dass du so im Stress bist, dass du den Blick auf Jesus vielleicht ein wenig verloren hast. Aber ich möchte dich einladen, es ist noch Zeit, es ist nie zu spät, ne? Wir haben noch mindestens eine Woche. Aber dass du diese Woche noch einmal bewusst gebrauchst, auch dir noch mal Zeit zu nehmen dafür, dir noch mal bewusst zu machen, was es wirklich heißt, dass Jesus gekommen ist, dass Jesus der Herr ist und der über dein Leben der Herr ist. Und dich nochmal daran erinnern, warum wir Weihnachten überhaupt feiern. Weihnachten, die Geburt von Jesus. Aber warum ist Jesus in die Welt gekommen? Warum ist Jesus geboren? Weil er gekommen ist, um Gott und Menschen miteinander zu versöhnen. Weil er gekommen ist, um am Ende seines Lebens sich an ein Kreuz nageln zu lassen und zu sterben. Aber nicht, um im Grab zu bleiben, sondern um dann aufzuerstehen, um allen, die an ihn glauben, das Leben zu geben, das ewige Leben zu schenken. Das ist der Grund, das ist das Endziel von Weihnachten. Also was ist dir am wichtigsten in dieser Zeit? Ist es der Weihnachtsmann, die Geschenke, die Besinnlichkeit, die Ruhe, die Dekoration, das Gebäck? Und ich möchte dich einfach ja einladen, dass du dir noch einmal bewusst machst, warum Weihnachten so wichtig ist und dass du auch dir noch einmal klar machst, wer Jesus auch in deinem Leben ist. Und wenn du ihm nachfolgst, dass du, ja wie Paulus das im Römerbrief Kapitel 12 sagt, dass du dein Leben für ihn hingibst und dich immer mehr von ihm verändern lässt, dass du ihn immer mehr anbetest. Aber Weihnachten erinnert uns daran, wir brauchen einen König, wir brauchen einen guten König in unserem Leben. Gerade wenn wir uns umschauen in der Welt, wir reden viel über Präsidenten und Regierende und was für Entscheidungen die treffen. In Europa gerade besonders, wenn es um die Energiekrise geht, wenn es um den Krieg geht. Das darf uns noch einmal mehr daran erinnern, dass wir einen guten König brauchen, jemanden, der wirklich weiß, was gut für uns ist, für unsere Seelen wichtig ist. Und der Einzige, der das kann, der einzige wahre, echte König, das ist Jesus Christus. Viele von euch kennen sicherlich die Geschichte von Robin Hood, würde ich mal vermuten, ne? Die ja oft verfilmt wurde auf verschiedenste Arten und Weisen, aber vielleicht denken wir einfach mal an die Zeichentrickversion von Walt Disney. Und da gibt es ja die Geschichte von dem König Richard, also eine echte historische Person, der sich aufgemacht hat, in einen Kreuzzug zu ziehen. Und auf dem Rückweg von seinem Kreuzzug wurde er gefangen genommen. Und die Chance hat sein kleiner Bruder John ergriffen und hat sich auf den Thron gesetzt. In der Zeichentrickversion lustig, aber ich glaube in der Realität eine sehr ernste Geschichte. War jetzt Richard nicht mehr der König von England, weil sich ein anderer auf den Thron gesetzt hat? Als er wiederkommt, als er zurückkehrt aus der Gefangenschaft, dann nimmt er wieder seinen Platz auf dem Thron ein, weil er der wahre König war. Egal, ob sich sein kleiner Bruder da zeitweise draufgesetzt hatte. Und genauso der Anspruch, den Jesus hat, dass er sagt, auch wenn du dich immer wieder auf den Thron, ich sag mal, den Thron deines Lebens setzen möchtest und vielleicht andere Dinge als wichtiger erachten möchtest, Jesus kommt und sagt, ich bin der wahre König, ich möchte meinen rechten Platz einnehmen. Und die Weisen, haben wir gesehen, die haben das erkannt. Die haben Jesus als ihren König anerkannt und sie sind vor ihm niedergefallen und haben gesagt, wir wollen dir dienen, Jesus. Wir wollen dir alles bringen, unsere Treue durch unsere Geschenke zum Ausdruck bringen. Aber wie ist das bei dir? Ist Jesus der König in deinem Leben? Vielleicht hast du das noch nie wirklich geglaubt. Vielleicht hast du das noch nie wirklich angenommen. Dann möchte ich dich mit diesem Text einladen, dass du ja wirklich siehst, wer Jesus wirklich ist, dass er der Retter ist, der gekommen ist, um Gott und Menschen zu versöhnen. Durch den Glauben an ihn kannst du mit Gott versöhnt werden und ein Kind Gottes sein. Aber vielleicht glaubst du das schon, vielleicht viele, viele Jahre, bist schon lange mit Jesus unterwegs. Aber dann kennst du sicherlich dieses Gefühl, dass Jesus ein bisschen an Stellenwert oder vielleicht sogar sehr viel an Stellenwert verloren hat. Dass dir andere Dinge wichtiger geworden sind, dass du den Blick ein wenig abgewandt hast von Jesus. Dann möchte ich dich einladen mit diesem Text, dass du ja in dieser Weihnachtszeit, aber auch weit darüber hinaus, dir immer wieder bewusst machst, wer Jesus ist, wer er ist, auch in deinem Leben, dass er der wahre König ist, der über dein Leben regieren und bestimmen möchte. Und er weiß am besten, was du brauchst. Er ist der beste König, den du dir vorstellen kannst. Ja, lass uns den Blick auf ihn nicht verlieren, auf den wahren König. Lass uns immer wieder bewusst sein oder bewusst machen, wie sehr wir ihn brauchen, wie sehr wir diesen Blick auf ihn brauchen, als unseren wahren König in unserem Leben. Ich möchte noch mit euch beten. Ja, Herr, ich danke dir für diese Botschaft zur Weihnachtszeit, dass wir uns ja wieder einmal ganz bewusst machen dürfen, Jesus, warum du in diese Welt gekommen bist. Weil du den Anspruch hast, dass du der König bist, dass du der wahre Herrscher über alle Dinge bist. Und Jesus, wir können dich ablehnen, so wie das die Menschen damals getan haben, so wie das ja Millionen Menschen immer wieder getan haben und auch heute noch tun. Und wir können dich annehmen, wir können dich anbeten als den wahren Retter, als den wahren König. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns da ansprichst, wo wir gerade stehen in unserem Leben. Dass du uns zeigst, wie sehr wir dich brauchen. Auch als deine Kinder, auch als deine Nachfolger brauchen wir dich. Wir brauchen diesen Blick immer wieder auf dich. Und Herr, du weißt, dass gerade die Adventszeit, wo wir uns auf dich konzentrieren sollen, oftmals eine Zeit der Ablenkung ist. So viele andere Dinge, die wir noch auf dem Zettel haben, die wir noch tun wollen. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns ja besonders jetzt noch Zeit mit dir auch schenkst, dass wir uns wirklich einfach darauf besinnen können, warum wir Weihnachten feiern, warum Weihnachten wichtig ist. Ja, und dass du das Wichtigste und der Wichtigste in unserem Leben bist. Schenk du uns das, Herr. Du kannst das tun. Und so bitte ich dich, in Jesu Namen. Amen. Ja, wir wollen noch ein gemeinsames Lied vor dem Segen singen, herbei, o ihr Gläubigen.